Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Kamala Harris will die erste Präsidentin der USA werden.
Okay, let's get to business. Let's get to business.
In der Nacht auf Donnerstag hat sie beim Parteitag der Demokraten offiziell ihre Kandidatur gestartet. Die Euphorie unter Anhängern ist jetzt schon groß. Sie sehen Harris als Gegenmodell zum demagogischen Donald Trump, der für die Republikaner im Rennen ist.
In the most extraordinary story ever told.
Aber wofür steht Kamala Harris eigentlich? Und wie will sie das Land auf ihre Seite bringen? Darüber sprechen wir heute. Und wir sprechen darüber, wieso sich Donald Trump so schwer mit ihr tut und wie knapp dieses Rennen wird. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und du bist dankenswerterweise sehr oft hier bei uns im Podcast, wenn es um die US-Politik geht. In Chicago hat Kamala Harris jetzt offiziell ihre Antrittsrede gehalten. Was war denn deine initiale Reaktion auf diese Rede? Welche Message ist da bei dir durchgedrungen?
Die Rede war prägnant, sie war kurz, sie war circa nur ein Drittel bis halb so lang wie die von Donald Trump bei seinem Parteitag. Sie war optimistisch.
I see an America where we hold fast to the fearless belief that here in this country anything is possible.
Und hat eine gewisse Suche nach Harmonie ausgedrückt, wo sie versucht, halt auch das Land nicht zu spalten, sondern zusammenzuführen.
And recognize that we have so much more in common than what separates us.
Und gleichzeitig angriffig, wenn es um Donald Trump ging.
Donald Trump tried to throw away your votes. When he failed, he sent an armed mob to the United States Capitol, where they assaulted law enforcement officers. When politicians in his own party begged him to call off the mob and send help, he did the opposite. He fanned the flames.
Also ich glaube, es war insgesamt eine sehr gelungene Rede, ein Abschluss eines gelungenen Parteitags, aus dem Kamala Harris und die amerikanischen Demokraten jetzt das meiste herausgeholt haben, was sie aus ihrer Situation herausholen konnten im Kampf um die Präsidentschaft und die vielen anderen Rennen und im Kampf gegen Donald Trump.
Nach der Übergabe der Kandidatur von Joe Biden hieß es, die Zeit ist knapp, es sind nur noch wenige Monate, bis diese Wahl geschlagen werden muss. Was würdest du sagen, wie gut hat es Harris geschafft, sich in dieser Zeit zu profilieren? Ist jetzt klar, wofür sie steht und was sie erreichen will?
Also, dass die Zeit knapp ist, ist es nur für amerikanische Verhältnisse, wo ja ein Wahlkampf 2 Jahre, ja manchmal sogar 4 Jahre lang dauert. Wir wissen, in Großbritannien ist es 3 Wochen und bei uns ja eigentlich auch eine überschaubare Zahl. Also nein, es war nicht so knapp, sich den Amerikanern zu präsentieren. Sie ist ja auch keine völlig Unbekannte. Das Problem war eher, dass man von ihr noch kein wirklich gutes Bild hatte. Ist sie jetzt eine sehr progressive Linke oder ist sie eine Pragmatikerin, ist sie eine Law-and-Order-Frau, weil sie ja Staatsanwältin war. Und sie hat in dieser Zeit, muss man sagen, seit Joe Biden ja aufgegeben hat und sie zu seiner Nachfolgerin gekürt hat, hat sie bisher noch keinen Fehler gemacht. Sie hat keinen Fehltritt gemacht, sie hat sich sehr gut, sehr diszipliniert, sehr präzise immer präsentiert und gleichzeitig auch eine Lebensfreude ausgedrückt, ein Engagement und damit auch viel Begeisterung ausgelöst. Von spezifischen Programmen, Plänen, politischen Maßnahmen hat sie bisher sehr wenig gesagt. Und das dürfte auch gut sein, weil was immer man ganz konkret ankündigt, wird man sofort angreifbar. Sie hat eine Rede gehalten, wo es um wirtschaftspolitische Themen geht. Da hat sie einen Vorschlag gemacht, dass sie Konzerne, die Lebensmittelpreise zu stark hinauftreiben, wird sie da eingreifen. Da wurde sie sofort ziemlich kritisiert und auch zu Recht kritisiert von manchen, zu sagen, das geht nicht so oder das bringt auch nichts. Also indem sie sich hier einfach auf Motive, auf allgemeine Themen, auf Gefühle hier konzentriert, macht sie wahlkampftechnisch sicher das Richtige. Und das andere ist, was es ihr bisher sehr gut gelungen ist, Donald Trump so stark zu kritisieren, wie es nur möglich ist, ohne ihn aber zu dämonisieren und den Wahlkampf zu einem über ihn zu machen, statt auch über sich selbst oder noch wichtiger, die Zukunft des Landes.
Was mir bei dieser Rede aufgefallen ist, war vor allem, dass sie sehr viel Optimismus ausstrahlt, dass sie versucht, Hoffnung zu sehen. Und wenn sie jetzt auch kein Wahlprogramm vorgestellt hat, sie hat doch das eine oder andere politische Versprechen abgegeben. Was hat sie denn da in Bezug zum Beispiel auf die großen Themen Wirtschaft und Migration von sich gegeben?
Naja, man versucht sehr wohl, der amerikanischen Mittelschicht hier sie zu unterstützen.
That's why we will create what I call an opportunity economy. And as president, I will bring together labor and workers and small business owners and entrepreneurs and American companies to create jobs, to grow our economy, and to lower the cost of everyday needs like healthcare and housing and groceries.
Sie unterstützt auch die Pläne, dass dann Steuern auf Reiche erhöht werden, beziehungsweise dass die Steuersenkungen, die unter Donald Trump beschlossen wurden, aber zeitlich befristet sind und nächstes Jahr auslaufen werden, dass die zu einem Teil dort, wo es die Reichen und die Konzerne trifft, nicht verlängert werden. Also das ist sicher eine linksliberale, vielleicht auch leicht linkspopulistische Politik, die sich hier vertritt, aber sie ist sicher keine radikale in der Hinsicht. Sie ist schon bei Weitem keine Kommunistin, wie Donald Trump sie jetzt regelmäßig in seinen Postings attackiert. Migration ist ein heikles Thema für die Demokraten. Da können sie nicht sehr viel gewinnen. Die Einwanderungswelle über Mexiko ist zwar zuletzt ein wenig abgeflaut, aber belastet doch sehr das Image der Demokraten. Trump hat sie ja versucht, dafür voll verantwortlich zu machen, indem er sie als Border Czar bezeichnet.
Last year, Joe and I brought together Democrats and conservative Republicans to write the strongest border bill in decades. The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump believes a border deal would hurt his campaign.
Eines der interessantesten Argumente, das sie in dem Zusammenhang genannt hat, war, dass sie mit Joe Biden eines der strengsten Gesetze zur Migration aufgesetzt hat und vorgeschlagen hat. Und dieses Gesetz wurde dann nicht durch Demokraten verhindert oder die Vizepräsidentin oder den Präsidenten, sondern durch Donald Trump.
So he ordered his allies in Congress to kill the deal.
Hat sie da nicht ein ziemlich schlagendes Argument gegen Donald Trumps Agitation?
Das ist ein sehr, sehr stichhaltiges Argument. Es gab einen Kompromissvorschlag mit dem Kongress zusammen, mit den Republikanern zusammen, haben sie einen Kompromiss gemacht, der eine deutliche Verschärfung der Migrationsregeln gewesen wäre. Und eine gute Zahl von Republikanern waren dafür, bis Donald Trump gesagt hat, er ist dagegen, und sofort ist der Großteil der Republikaner umgefallen. Und damit war dieses Gesetz tot. Warum hat Trump das getan? Weil er ja keine Lösung haben wollte für das Migrationsproblem. Es ist ihm ja nur recht, wenn die Flüchtlinge bis zum Wahltag weiter in großer Zahl über die Grenze strömen. Und dieses Argument ist natürlich richtig, das Harris jetzt bringt. Sie versucht das auch jetzt gegen Trump zu verwenden. Ob sie damit durchdringt, ist eine andere Frage. Weil, wenn Menschen das Gefühl haben, ich fühle mich von Einwanderern bedroht, dann machen sie natürlich die jetzige Regierung dafür verantwortlich. Harris vertritt diese Regierung. Sie verspricht auch viel Kontinuität. Also sie ist nicht in der Lage und sie will auch nicht und sie tut es auch nicht, dass sie die Bilanz der beiden Präsidentschaft kritisiert. Dadurch kommt es ganz darauf an, wie ist die Stimmung von jetzt bis zum November.
Ein Steckenpferd von Harris ist der Kampf für Frauenrechte und sie setzt sich auch in diesem Wahlkampf bereits für eine stärkere, breitere Gesundheitsversorgung ein. Was hat sie denn da durchblicken lassen? Wie will sie das denn umsetzen? Wie will sie dafür eintreten?
Ja, das entscheidende Thema ist hier das Thema Abtreibung, das ja jahrzehntelang verfassungsmäßig gesichert für alle Amerikanerinnen. Die von Trump eingesetzten Höchstrichter haben Roe v. Wade dieses Urteil gekippt. Jetzt obliegt es den Bundesstaaten, Viele haben ganz restriktive Maßnahmen eingeführt, so restriktiv, dass auch Frauen, die von einer Fehlgeburt bedroht sind oder akute medizinische Probleme haben, sogar lebensbedrohende Probleme in ihrer Schwangerschaft, keine Abtreibung bekommen können, weil die Ärzte Angst haben, dass sie damit mit einem Fuß schon im Kriminal sind. Also das ist das Bild. Der Großteil der Amerikaner ist für ein liberales Abtreibungsrecht. Das heißt, sie kann mit ihrem Einsatz dafür wahrscheinlich viele, viele Stimmen gewinnen, vor allem natürlich Frauenstimmen, aber auch andere. Sie kann das besser machen als Joe Biden, der als Katholik immer ein bisschen gezögert hat. Er war zwar vom Kopf her auch für das Recht auf Abtreibung, aber vom Bauch her hat er sich nie so ganz mit diesem Thema identifiziert. Beim Thema Gesundheitsreform, das wurde ja schon unter Barack Obama mit dem, wie es heißt, Obamacare, wurde es ja schon ein viel besseres Gesundheitsversorgungssystem aufgebaut für die große Mehrheit der Amerikaner. Dieses System ist jetzt von zwei Seiten unter Beschuss. Die Republikaner haben schon unter Trump ja mehrmals versucht, das Ganze zu kippen. Es ist ihnen ganz knapp nicht gelungen. Jetzt wissen sie, das System komplett abzuschaffen wäre sehr unpopulär. Also Trump verspricht Reformen, die alles besser machen würden. Gleichzeitig gibt es von der linken Seite viele, die sagen, Obama oder damals der Kongress ist nicht weit genug gegangen. Es gibt noch immer nicht ein breites, allgemeines, einheitliches Krankenversicherungssystem. Und das ist jetzt eine gewisse Gratwanderung, die Harris gehen muss, wenn sie zu sehr in Richtung, wie das heißt, Single-Payer-System geht, so wie wir es in Österreich haben, so ungefähr eine Krankenkasse oder ein System für alle, dann gibt es zu viele Amerikaner, die sagen, ich bin mit meiner eigenen Versicherung sehr zufrieden, ich will keine Änderung, das lasse ich mir nicht nehmen. Aber gleichzeitig hat sie diese Bedrohung durch Trump, die Trump wiederum völlig herunterspielt, er sagt, nein, nein, das habe ich eh nicht vor, habe ich nie behauptet, habe ich nie gesagt. Das kann sie aber dazu nützen, um zu sagen, ich verteidige auch das jetzige System und schaffe Verbesserungen. Der letzte Coup, der ihr oder eigentlich beiden gelungen ist, jetzt wurde vor kurzem durchgesetzt, dass gewisse Medikamente, die Preise nicht erhöht werden dürfen, sondern stark gedeckelt werden. Und das versucht jetzt Harris im Wahlkampf auch als großen Erfolg zu verkaufen, dass sie den älteren Amerikanerinnen und Amerikanern hier ihre Mittel gegen Diabetes und vieles andere, was sie benötigen, die Preise runterhalten.
Wenn wir ins Ausland schauen, dann stehen für die USA speziell der Nahostkonflikt rund um Israel und die Hamas und Gaza im Fokus und auf der anderen Seite der Ukraine-Krieg, in dem die USA sehr viel Geld und sehr viel Waffen an die Ukraine schicken. Was ist denn in dieser beider Hinsicht von Harris zu erwarten?
I helped mobilize a global response over 50 countries to defend against Putin's aggression. President, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies.
Ja, also bei der Ukraine kann man davon ausgehen, dass sie da einfach die Politik, die Biden verfolgt hat, fortsetzen wird. Es kann sogar sein, dass Biden, der ja einerseits sehr viel Geld und Waffen geboten hat, aber gleichzeitig viele, viele Auflagen immer den Ukrainern auferlegt hat, dass unter Harris das etwas großzügiger gehandhabt wird, auch weil einfach die Zeit gezeigt hat, dass die Ukrainer so den Krieg nicht gewinnen können, wenn ihnen dauernd eine Hand hinter dem Rücken gebunden wird.
President Biden and I are working to end this war, such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom and self-determination.
Bei Israel und Gaza, das ist eines der ganz großen Minenfelder für die Demokraten. Da hat Harris in ihrer Rede auch versucht, hier einen Mittelweg zu gehen. Einerseits die absolute Loyalität und Solidarität mit Israel immer wieder betont, weil die Demokraten oft dafür kritisiert werden, ihr steht ja nicht ausreichend zu Israel, ihr habt ja viel zu viel Sympathie für die Feinde des jüdischen Staates. Gleichzeitig aber auch zumindest sehr viel Mitleid und Solidarität mit dem Elend für die Menschen im Gaza, für die Palästinenser, hier zum Ausdruck gebracht. Das kann von beiden Seiten kritisiert werden. Für die einen zu viel, für die anderen zu wenig. Aber insgesamt, glaube ich, war es eine recht vernünftige Botschaft. Höchstwahrscheinlich wird unter Harris, die halt dadurch, dass sie jünger ist, dass sie nicht diese jahrzehntelange persönliche Erfahrung mit der Nähe zu Israel hat, wie Biden es hat, könnte unter ihr in ihrer Präsidentschaft die amerikanische Außenpolitik eine kritischere Haltung zu Israel einnehmen, als Biden es gemacht hat.
Ein Argument, das ich gleich gesehen habe, das aufgekommen ist nach dieser Rede, ist, sie verspricht jetzt sehr viel, sie macht gute Angebote. Allerdings fragt man sich, sie war ja jetzt in einer Regierung mit Joe Biden, warum hat sie es nicht schon längst getan? Was kann man denn diesem Argument entgegensetzen?
Also, da muss man einerseits sagen, eine Vizepräsidentin hat nicht sehr viel Macht, hat sehr, sehr wenig Möglichkeit zu gestalten. Und selbst der amerikanische Präsident ist an viele Einschränkungen gebunden. Jedes Gesetz muss durch den Kongress gehen. Der Kongress war in den letzten eineinhalb Jahren, zumindest das Repräsentantenhaus war in den Händen der Republikaner. Das heißt, neue Gesetze konnten nur in diesen ersten zwei Jahren durchgesetzt werden. Was vielleicht der passendere Vorwurf ist, dass sie Sachen verspricht, die sie auch als Präsidentin wahrscheinlich nicht durchsetzen wird können. Aber so funktioniert amerikanische Politik. Es ist einfach so, man tritt an mit einem großen Programm und dann tritt man das Amt an, wenn man gewählt wird, und muss wirklich um jeden einzelnen Beistrich, um jeden einzelnen Cent kämpfen, um ihn durch den Kongress zu bringen. Und möglicherweise, wenn man es dann versucht, ohne Kongressunterstützung, wie es auch Biden gemacht hat, mit Verordnungen, dann hat man wiederum die Gerichte, die einem da im Weg stehen. Das amerikanische System von Checks and Balances führt dazu, dass Veränderung in den politischen Rahmenbedingungen nur sehr langsam vor sich gehen.
Harris großer Gegenspieler ist Donald Trump. Du hast ihn schon ein paar Mal erwähnt. Wie will sie es denn mit ihm aufnehmen? Was ist da ihre Strategie?
Joe Biden hat Trump zur großen, riesigen Gefahr für die amerikanische Demokratie hochstilisiert, war davon selbst überzeugt, nur er ist der Einzige, der das Land vor dieser Gefahr retten kann. Hat sich herausgestellt, nein, er kann es nicht, deswegen ist er dann auch gegangen. Harris und auch ihr Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz versuchen es anders. Sie versuchen, Trump jetzt nicht zum Dämon hochzuspielen, sondern ein bisschen herunterzubringen, auf ein kleineres Niveau, ihn als lächerlich darzustellen. Weird ist ja das, was Walz eingeführt hat in den amerikanischen politischen Wortschatz. Seltsam, obskur, skurril. Harris hat den Begriff verwendet, unserious, unernst, hat aber gleich hinzugefügt, er ist ein zutiefst unernster Mensch, aber die Folgen seiner Wahl wären sehr wohl sehr ernst. Also es ist eine doppelte Botschaft.
Kann sie hier auch ihre Rolle als ehemalige Staatsanwältin ausspielen?
Das kann sie auf jeden Fall.
And now he was found guilty of fraud by a jury of everyday Americans and separately found liable for committing sexual abuse.
Sie spielt diese Rolle als Staatsanwältin sehr, sehr wohl, setzt sie hier ein als eine Karte. Er ist ein verurteilter Rechtsbrecher und sie ist eine ehemalige Staatsanwältin. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und sie hat eine Fähigkeit, sehr präzise und schlüssig zu argumentieren, so wie man es lernt, wenn man vor Gericht auch Geschworenen überzeugen möchte. Und ihre Argumentation gegen Trump ist immer eine, wo man sich das Gefühl hat, ja, da hört man zu und sagt, naja, und nickt den Kopf und sagt, da hat sie recht, da hat sie recht. Ob das jetzt bei denen verfängt, die der Meinung sind, das System ist gegen unseren heiligen Trump gerichtet, die verfolgen ihn alle, ist eine andere Frage.
Im Gegensatz dazu sieht man bei Donald Trump, dass es ihm gar nicht so leicht fällt, Harris festzunageln. Er hat versucht, ihr Lachen als unprofessionell darzustellen. Er hat ihren Migrationshintergrund in Frage gestellt. Das ist alles nicht angekommen. Kannst du erklären, wieso es Donald Trump so schwer fällt, Harris zu attackieren?
Also Donald Trump hat allein schon während der Rede und danach, glaube ich, 30 oder 40 Tweets abgesetzt, hat alles an sie geworfen, alles vorgeworfen, jedes einzelne Übel in dem Land, echte oder erfundenes Übel. Er tut sich erstens einmal immer schon schwer mit Frauen. Das ist ihm nie so leicht gefallen. Und gegenüber Biden, wo er das Gefühl hat, er hat die Oberhand auch in den Umfragen, hat er seine doch sehr harten, scharfen Attacken, auch untergriffenen Attacken mit einer gewissen Leichtigkeit und Verspieltheit verbunden. Das ist jetzt weggefallen. Das wirkt alles, was er jetzt sagt und tut, wirkt nur noch bitter und böse. Und seit diesem Moment, als Biden aufgegeben hat, ist er nur noch wütend. Und in seiner Wut wirkt er halt nicht sehr überzeugend und wirkt auch nicht sehr sympathisch. Und das könnte ihm ganz entscheidende Stimmen kosten.
Wenn du jetzt auf die letzten Wochen zurückblickst und so, wie sich Harris in diesen Wochen gegeben hat, was denkst du, hat das bei der Wählerschaft bewirkt?
Also das Wichtigste, was ihr gelungen ist und das sehr, sehr schnell ist, diese demokratische Basis, die auch viele jüngere Minderheiten, auch Frauen, die zuletzt von Biden weggedriftet sind, wieder an sich zu binden. Da hat sie sehr viel Mobilisierung geschaffen und das zeigen auch alle Umfragen. Ein Großteil der Biden-Mehrheit ist jetzt wieder da. Die Frage allerdings ist, Biden wurde 2020 nicht nur von diesen Demokraten gewählt, sondern auch von vielen Unabhängigen und von eher konservativen, denkenden Menschen, die einfach genug von Trump hatten. Und mit denen tut sie sich auch etwas schwerer. Es geht ja auch hier um die weißen Männer und es geht auch um ältere weiße Männer, wo sie laut auch den Umfragen offenbar noch nicht wirklich gewonnen hat, wo sogar Biden besser abgeschnitten hätte als sie. Und das ist genau der Schwachpunkt für die kommenden Wochen und dann am 5. November, weil gerade in den strategisch wichtigen Swing States, wo dann die Wahl entschieden wird, sind das Wählergruppen, die sicher Harris noch skeptisch gegenüberstehen. Erstens, vielleicht auch, weil sie eine Frau ist, das spielt aber keine große Rolle, weil sie dunkelhäutig ist, ist auch nicht das Entscheidende, weil sie doch viel linksliberaler wirkt aufgrund ihrer Biografie, ihres Auftretens und weil sie auch nicht diese politische Erfahrung aufweisen kann, die er Biden vorweisen konnte. Harris hat dem versucht entgegenzuwirken, indem sie sich als normale Amerikanerin stark präsentiert. Und Tim Walz, ihr Vize, noch mehr, der ist so wirklich der Onkel von nebenan, mit dem sich sehr viele identifizieren können. Aber diese Identifizierung mit Harris, die ist fragil. Und die kann durch einen geschickten Wahlkampf der Republikaner auch sehr leicht wieder zerstört werden.
Was sagen denn die aktuellsten Umfragen, wie knapp wird dieses Rennen zwischen Harris und Trump?
Also wenn es um die Umfragen geht in der gesamten Bevölkerung, dann liegt Harris jetzt schon deutlich voran. Allerdings wissen wir aus der Erfahrung, das reicht nicht, weil das Electoral College, so wie das Wahlsystem aufgebaut ist, derzeit aufgrund einer gewissen Demografie eher den Republikanern nützt als den Demokraten. Das heißt, sie braucht einen deutlichen Vorsprung und dieser Vorsprung ist jetzt noch nicht stark genug. Er ist irgendwo im Moment dürfte zwischen dem sein, das Hillary Clinton 2016 hatte und dem, was Joe Biden hatte. Also derzeit ist es noch auf Messerschneide in einigen dieser Swing States, wo auch die Republikaner dort auch in den verschiedenen Bezirken versuchen, einen möglichen Wahlsieg von Harris zu verhindern, indem man verschiedene administrative Hürden einsetzt. Und das wird überhaupt dann die ganz große Frage werden, was ist, wenn Harris ganz knapp voranliegt? Trumps Strategie schon 2020 war, alles zu tun, damit so ein Wahlergebnis nicht akzeptiert wird. Und sowas wird in Bundesstaaten entschieden, Bundesstaaten, die auch oft republikanisch regiert werden. Also da könnte auch ein knapper Sieg von Harris noch zumindest in Frage stehen und dann vor Gerichten landen und dort entschieden werden müssen. Aber die Landkarte, die heute Harris und Trump vor sich sehen, ist eine, die zunehmend in Richtung der Demokraten kippt, aber noch ganz, ganz, ganz knapp ist und jederzeit auch wieder in die andere Richtung sich bewegen kann.
Erik Frey, vielen Dank für diese Einschätzungen.
Sehr gerne.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit einem Update zur Affäre rund um den Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger tritt zurück. Bereits am Donnerstag legte Luger sein Amt als Chef der Linzer SPÖ nieder. Luger steht im Mittelpunkt eines Skandals rund um die geschobene Bestellung des ehemaligen Bruckner-Hauschefs. Diese Woche wurde durch Chats publik, dass der Bürgermeister seinem Wunschkandidaten vorab Fragen aus dem Hearing verraten hatte. Dabei hatte Luger öffentlich behauptet, nichts mit der Sache zu tun zu haben und ließ sogar ein Gutachten zum Leak der Hearing-Fragen erstellen, ohne offenzulegen, dass er selbst für das Leak verantwortlich war. SPÖ-Chef Andreas Babler hatte Luger dann öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Für die SPÖ ist der Skandal wenige Wochen vor der Nationalratswahl eine Katastrophe, wie es mein Kollege Michael Völker in unserer gestrigen Folge ausgedrückt hat. Am besten nachhören, falls Sie die Folge verpasst haben. Falls Sie noch mehr gutes Podcast-Programm brauchen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Edition Zukunft. Der sieht sich in der aktuellen Folge an, wie sich Städte und Länder gegen den immer häufiger auftretenden Starkregen schützen können. Morgen Samstag erscheint dann in Inside Austria der erste Teil unserer Serie zu Jörg Haider. Darin erzählen uns Wegbegleiter und Expertinnen, wie Haider den modernen Rechtspopulismus erfunden hat und wie sein Erbe heute noch Gleichgesinnte von Herbert Kickl bis Donald Trump beeinflusst. Inside Austria und Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und ebenfalls nicht verpassen, am Sonntag erscheint eine neue Folge unserer Videoserie Österreich erklärt auf YouTube. Hier sehen wir uns an, wie der Höhenflug der Grünen geendet ist und was aus den großen Klimaschutzvorhaben wurde. Sehr, sehr spannend. Österreich erklärt erscheint auf YouTube und auf derstandard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren News zum Weltgeschehen. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten von uns und lassen Sie auch gerne eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl da. Thema des Tages wird produziert von Tobias Holub, Margit Ehrenhöfer und mir. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und schönes Wochenende.